Herzlich willkommen zur 44. Folge von Talking Purpose – Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Antonio Rorsen. Er ist Environmental Community Organizer von Patagonia in Berlin und verantwortlich für den Bereich EMEA. We are in the business to save our home planet ist sicherlich einer der bekanntesten Leitsätze von Patagonia, dem Unternehmen, das wie kein anderes seine unternehmerischen Aktivitäten mit dem Schutz der Umwelt verwoben hat.
Und da sind wir eben dann beim Campaigning. Also wie können wir denn über kreative Instrumente Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, aber auch nicht nur, weil Aufmerksamkeit allein reicht nicht. Es muss eben auch immer einen klaren Handlungspfad geben. Haben wir einen Hebel, können wir sagen, ne? Einen Hebel auf die Politik oder einen Hebel auf eine Branche in der Wirtschaft.
Erfahrt von Antonio im Podcast, wie das Community Management zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Antonio gibt uns tiefe Einblicke in die Arbeits- und Wirkweise dieses besonderen Aufgabenbereichs bei Patagonia und wertvolle Tipps für den Aufbau eines eigenen Community Managements. Seine drei Erfolgsfaktoren sieht er in der konsequenten Ziel- und Strategiebestimmung, in Hartnäckigkeit und langem Atem bei der Umsetzung und vor allem darin, die Impulse aus der Community aufzunehmen und daran anzusetzen, statt eigene Projekte durchzudrücken. Das aktuelle Großprojekt We the Power hat in der derzeitigen schwierigen Energieversorgungssituation besondere Bedeutung erlangt. Auch mit diesem Projekt setzt Patagonia auf bestehenden Kampagnen der Zivilgesellschaft auf und verstärkt diese nicht nur durch Geld, sondern vor allem auch durch Know-how und durch Kontakte, zum Beispiel an die Presse und an andere Menschen mit gleichen Interessen und Zielen. Auch in den 11 europäischen Shops lebt Patagonia das Konzept Community Management konsequent. Denn die Shops sind nicht nur ein Ort, an dem Patagonia seine Produkte verkauft, sondern auch das Zuhause für die Community, für Austausch, für Treffen, für Informationen und für neue und alte Verbindungen und Kontakte. Freut euch auf ein inspirierendes Gespräch mit einem Manager, der seinen Job aus tiefster Überzeugung und mit viel Engagement lebt und einfach eine tolle Visitenkarte für ein Unternehmen ist, das nicht müde wird, Wirtschaft neu zu denken. Herzlich willkommen, Antonio.
Hallo, Annette. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ein absoluter Wunsch-Podcast-Gast, Antonio von Patagonia. Du bist Environmental Community Organizer von Patagonia und sitzt in Berlin. Da haben wir, glaube ich, ganz viel zu erzählen, weil es ist gar nicht so ganz klar, was ist das eigentlich, was macht ein Environmental Community Organizer? Aber bevor wir dahin kommen, würde ich gerne ein bisschen mit deinem persönlichen Hintergrund anfangen. Wie bist du dahin gekommen, dass du für Patagonia dich entschieden hast zu arbeiten? Und dann auch, was machst du in der Stelle und wie bist du genau auf diese Aufgabenstelle gekommen?
Ja, ich bin 2019 ganz stark in den Aktivismus reingeraten, den politischen Aktivismus. Und reingeraten klingt jetzt vielleicht böser, als es war. Es war eine sehr schöne Erfahrung, sehr transformative Erfahrung. Und zwar ging es 2019 in Berlin, wo ich wohne, um den Klimanotstand. Hat sich eine Initiative gegründet, Klimanotstand Berlin. Und die hat eine sogenannte Volksinitiative gestartet. Und da wurden dann also 20.000 Unterschriften gesammelt, damit Berlin als Bundesland den Klimanotstand erklärt und seine Klimaziele anpasst. Und da bin ich dazu gekommen, weil ich auf einer Demo zufällig einen Bekannten getroffen habe und der drückt mir so eine Unterschriftenliste unter die Nase. Muss natürlich alles physisch gesammelt werden, ne? Nicht digital, das gibt's nicht.
Ja.
Alles physisch. Und sagt, hier unterschreib mal. Und ich frage nur, ja, was denn? Und er hier Klimanotstand. Und da war bei mir sofort klar, ja, das ist sinnvoll. Und dann habe ich ihm halt gesagt, komm, Moritz hieß der. Moritz, gib mal her so eine Liste. Und dann habe ich auch angefangen zu sammeln und bin dann da in die Initiative rein und habe dann auch ein paar Wochen später dann die Unterschriftensammlung berlinweit mit koordiniert und bin dann auch in die politische Strategie schnell mit reingegangen. Ja, ohne jetzt da was zu spoilern, es ist ja schon die Vergangenheit. Wir haben das geschafft mit den 20.000 Unterschriften.
Ja.
Es waren übrigens auch mehr als doppelt so viele, also über 40.000. Und wir haben dann 2019, Ende 2019 im Abgeordnetenhaus uns mit den Politikern, Politikerinnen unterhalten dürfen. Den haben wir dann klargemacht in einer langen Ausschusssitzung zum Klima, warum die Klimakrise sehr, sehr drängend ist und warum viel, viel mehr getan werden muss, gerade in so einer Stadt wie Berlin. Und das war also super spannend und da war ich dann auch involviert, als ich habe Politikwissenschaft studiert, ich habe dann da also auch politisch mit beraten und mit diese Ausschusssitzung vorbereitet. Und in der gleichen Zeit ungefähr hat mir ein Mensch, ich habe damals den Luxus gehabt, ich hatte ein bisschen angespartes Geld von einem Job vorher. Ich konnte ein paar Monate wirklich Vollzeitaktivismus machen. Dann war das Geld natürlich auch wieder weg. Aber das ist natürlich ein Luxus, das muss man erstmal machen können und sich auch zutrauen. Und dann brauchte ich natürlich auch wieder irgendwie einen Job. Und da hat mir dann der besagte Moritz, glaube ich, war das sogar, der hat mir dann gesagt, guck mal hier, Patagonia, die haben uns auch finanziell gefördert. Ja, ja, interessant. Die fördern also Aktivistinnen, Aktivisten. Ja, die suchen gerade jemanden hier in Berlin und da bin ich also an Patagonia rangeraten. Muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich die Marke vorher vielleicht vom Namen kannte, aber sonst gar nichts drüber wusste.
Noch gar nicht vom Hintergrund.
Genau, genau. Und bin dann aber schnell in diesem Bewerbungsprozess natürlich dann Crashkurs, habe dann viel gelernt. Wow, ist ein Unternehmen, wo es auch ganz viel um Umweltschutz geht und ein Unternehmen, was zu dem Zeitpunkt schon ein Unternehmensmissions- und Motto quasi, also eine Mission formuliert hat. We are in business to save our home planet. Ja, also
ja, ich glaube, das ist so das Bekannteste von Patagonia, was auch, glaube ich, viele kennen, die gar nicht so in den Themen sind. We are in the business to save our home planet. Ich glaube, so das ist so der Satz oder die Mission, mit der sie dann so den Durchbruch auch hatten.
Ja, das kann vielleicht sein. Ich würde sogar behaupten, intern wird das gar nicht unbedingt so gesehen, sondern quasi der Spirit ist eigentlich der gleiche geblieben. Also der war vorher schon da und der ist auch schon über Jahrzehnte hinweg über den Gründer Yvon Chouinard in das Unternehmen reingegeben worden. Und anfangs die Geschichte ist eigentlich, ich glaube in den 80er Jahren war das, da gab, dass sie da in Ventura einen Aktivisten, der sich für einen Fluss eingesetzt hat vor Ort, dass sie dem einfach mal gesagt haben, du kannst hier gerne arbeiten und ein Telefon benutzen, ja, weil der hatte das nicht. Und darüber dann halt in Kontakt gekommen sind. Wenn der Mensch dann jeden Tag da ist, dann lernst du den natürlich auch kennen und darüber ist eigentlich das Unternehmen auf oder quasi in die, auf diese Schiene geraten, zu sagen, wow, Aktivismus ist total wichtig, gerade im Umweltbereich und kann total viel erreichen. Und was häufig einfach fehlt, ist bei diesem Graswurzelaktivismus sind so kleine Dinge, ja, also ein bisschen Geld, ein bisschen Ressource, ein bisschen Netzwerk herstellen und dann können kleine Gruppen von Aktivistinnen extrem viel leisten und schaffen. Und das ist bis heute so auch einer der Kerngedanken hinter dem, was Patagonia macht. Also bis heute gibt es eben ein Förderprogramm, das wir machen, das auch mit einer meiner Aufgabenbereiche hier in Berlin und auch mit für die deutsche Region ist diese Betreuung des Förderprogramms, wo sich Gruppen, aktivistische Gruppen bewerben können.
Ich glaube, das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt. Ich muss einmal noch mal einhaken. Du hast am Anfang gesagt, 2019 bist du in den politischen Aktivismus und dann habt ihr es geschafft, ein Gespräch in eine lange Ausschusssitzung zu kommen. Wenn man sich das heute überlegt, das sind ja nur 3 Jahre, ist es kaum vorstellbar, dass man da noch 40.000 Unterschriften oder 20.000 sammeln musste, um überhaupt mal eine Visibility für das Thema zu bekommen. Also von daher, das Gute ist, es ist viel passiert seitdem. Das das Erschreckende ist, dass man das 2019, das noch die Themen waren und die Hürden und die Barrieren, um überhaupt das Thema Klima auf die Agenda zu setzen. Also das musste ich jetzt nochmal gerade nachtragen, weil wenn man so ein bisschen die Jahre, wir sprechen dann mit 2019 von kurz vor Corona. Also das Jahr vor Corona. Genau. Und zu Patagonia nochmal. We are in the business to save our home planet. Patagonia hat ja viel gemacht übers Produkt. Und da sagen wir gleich, das soll heute nicht unser Thema sein. Da gibt's ja so Themen wie Reparaturservice, Rücknahmeservice, Wiederverkauf durchs Unternehmen. Da gibt's diese sehr bekannte Black Friday-Kampagne. Don't buy this jacket, weil du es nicht brauchst, hast du nicht noch eins im Schrank. Also da gibt's ja ganz viel, was Patagonia gemacht hat, womit sie sehr bekannt geworden sind. Was mich da auch sehr angesprochen hat, ich glaube, es war 2020 oder 2021, hat ja euer CEO gesagt, immer größer zu werden heißt nicht zwingend effektiver zu sein. Wir wollen unsere Anliegen jetzt vom Wachstum entkoppeln. Das ist so auch einer dieser Patagonia-Sätze, die doch, finde ich, um die Welt gegangen sind, weil das so ein ganz neue Denke, ganz neues Verständnis gebracht hat. Er hat dann auch noch gesagt, ich möchte zum Beispiel in unseren Umsatzzahlen jede Referenz zu Wachstum eliminieren. Dafür sollen neue Aspekte wie die Umweltverträglichkeit berücksichtigt werden. Also schon sehr starke Statements und auch sehr viel Handeln dahinter. Und ich freue mich, dass wir heute mit dir jemanden hier haben, der aus dem Unternehmen heraus einen ganz wichtigen Beitrag leistet, um eben das, was Unternehmen beitragen können, aber vor allen Dingen auch das, was jeder Einzelne beitragen kann. Und das hast du eben gesagt, mit ganz bisschen Geld kann man Aktivisten zu sehr viel befähigen. Da kann man sehr viel lostreten, sehr viel ermöglichen. Und darüber wollen wir heute ja ein bisschen ins Detail gehen und ein bisschen intensiver sprechen, weil ich glaube, das ist etwas, wo noch sehr wenig Unternehmen sich engagieren und was recht wenig Unternehmen auf der Agenda haben, auch als eine Möglichkeit, dann wirklich aktiv einen Beitrag zu leisten. So, jetzt habe ich da nochmal die Klammer rumgemacht, aber ich glaube, das war nochmal ganz, ganz wichtig, um Patagonia und die Mission zu verstehen.
Ja, vielen Dank dir. Hätte ich auch nicht besser darstellen können. Vielleicht noch eine Ergänzung im Selbstverständnis, auch wichtig, dass Patagonia sich als Activist-Business sieht und auch selbst bezeichnet. Das heißt, es geht nicht nur darum, Aktivismus extern des Unternehmens zu unterstützen, sondern Aktivismus ist auch Teil des Alltags im Unternehmen und ist auch Teil der eigenen DNA. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch eigene Kampagnen und zu Umweltschutz, zu Klimagerechtigkeit. Das ist uns wichtig, dass wir wir unterstützen Grassroots, also die Kleinen, die gerade anfangen, die auch was auf der Straße leisten. Und wir machen auch eigene Kampagnen, aber da können wir auch gerne später dann noch drüber reden, immer in Abstimmung mit den Gruppen, die es schon gibt, also den NGOs, aber vor allen Dingen auch den Graswurzelbewegungen, die es schon gibt.
Genau, und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, Antonio, weil bei Kampagnen der klassische Marketier denkt jetzt an eine Kommunikationskampagne. Und sei es das Plakat Don't Buy This Jacket, klassische Kommunikationskampagne mit einer sehr speziellen Message, aber war ja auf klassischen Kommunikationsplätzen zu finden. Ihr habt mit Campaigning, meint ihr aber was ganz anderes. Das ist sehr stark verbunden mit dem We're an Activist Business. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, was versteht ihr unter dem Campaigning? Vielleicht ein, zwei Beispiele, was sind das für Kampagnen und wie werdet ihr da selber ein Activist Business?
Ja, grundlegend, glaube ich, am Anfang ist die Erkenntnis, und da gehe ich jetzt auch nochmal einen Schritt zurück, natürlich über uns selbst, dass wir natürlich auch Schaden in dieser Welt anrichten, auch als Unternehmen, weil wir Teil in diesem wirtschaftlichen Prozess drin sind, der eben in der Gesamtheit heute den Planeten unaufhörlich zerstört und wo wir zum Glück in einigen und immer mehr Bereichen auch Verbesserungen sehen, aber wir sind ja noch nicht in den meisten Bereichen in der Regenerationsphase, sondern wir sind ja nach wie vor damit beschäftigt, die Zerstörung überhaupt erstmal aufzuhalten. Also da, absolut. Von daher muss auch das Selbstverständnis, glaube ich, immer herkommen, gerade bei einem Unternehmen dieser Größe. Und dann ist
und auch in der Branche, weil wir wissen ja nun, Textil gehört zu den schwierigen Branchen, weil bei der Herstellung, ob Arbeitsbedingungen, Rohstoffverbrauch, Recyclingfähigkeit ist die Textilindustrie ja auch eine schwierige Industrie.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das, was man da natürlich braucht, und da kann ich jetzt strategisch nicht ganz so tief einsteigen, aber der erste Schritt ist natürlich Ehrlichkeit. Erstmal gegenüber sich selbst und dann auch gegenüber, gegenüber anderen darüber, welcher Schaden entsteht eigentlich. Und da, das erfordert natürlich auch Investitionen. Da braucht man Menschen, die das analysieren können und dann auch intern drüber reden. Aber dann kommt eben noch dazu, wenn man diese Prozesse in Gang setzt, die dauern auch ihre Zeit, ne? Also nichts geht von heute auf morgen, dann kann den Laden dicht machen, aber das ist ja dann auch keine Lösung in den meisten Fällen, außer vielleicht bei Fossilkonzernen, da können wir vielleicht drüber reden.
Ja, okay,
aber genau, der Rest der Wirtschaft, der sollte sich ja eher wandeln, als dass er einfach dicht macht. Und dann ist aber die Frage, was können wir denn sonst noch machen? Denn wir sind ja auch, wir sind zwar ein großes Unternehmen, aber wir sind ja letzten Endes auch nur ein kleiner Teil dieser Gesamtwirtschaft und der gesamten Gesellschaft des Planeten. Und da ist also so viel anderes, was sich verändern muss. In der Wirtschaft, aber auch in der Politik. Ja, weil letzten Endes ist ja in Demokratien die Politik der auch viel der Taktgeber für ganze Branchen. Wie kann man eine ganze Branche verändern? Naja, änder mal ein Gesetz,
durch
änder
Vorgaben.
Mal eine Vorschrift. Genau,
genau, absolut.
Und
setz mal die Rahmenbedingungen anders, dann passiert das ganz schnell.
Genau, und da wissen wir ja auch alle, dass es auch, dass es halt auch Gegenbewegungen gibt, dass auch manche Unternehmen oder Branchen sich auch stark wehren gegen Veränderungen. Und dem muss man dann natürlich als jemand, der progressiv, der mehr möchte, auch was entgegensetzen. Und da ist dann natürlich immer die Ausgangslage oder häufig die Ausgangslage, selbst wenn du groß bist, die anderen sind irgendwie immer noch größer und haben noch mehr Geld und noch mehr Macht. Und
ja,
das,
okay,
das erleben wir als Unternehmen, aber das erleben vor allen Dingen halt die Aktivistinnen auf der Straße, die halt, die versuchen, was zu verändern, die das politische System beeinflussen wollen, die Gesetzeslage, die Entscheidungen, die getroffen werden. Und da sitzen wir halt gerne mit an und sagen, wie können wir euch dabei helfen, diesen Wandel herbeizuführen? Und was kann ein Unternehmen mit der mit den Menschen da drin und auch mit den Fähigkeiten, die da drin sind, was kann das Unternehmen leisten? Und bei Patagonia, denke ich, ist das vor allen Dingen viel kreative Brainpower, die wir da mit reingeben können. Und da sind wir eben dann beim Campaigning. Also wie können wir denn über kreative Instrumente Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken, aber auch nicht nur, weil Aufmerksamkeit alleine reicht nicht. Es muss eben auch immer einen klaren Handlungspfad geben. Haben wir einen Hebel, können wir sagen, ne? Ein Hebel auf die Politik oder ein Hebel auf eine Branche in der Wirtschaft oder ein Hebel.
Ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, finde ich, weil ja klar, Aufmerksamkeit ist das eine, aber so richtig überzeugender Vorreiter wird man ja auch erst, wenn was passiert, ne?
Richtig.
Also wenn wir jetzt dieses Beispiel mit der Plakatkampagne Don't Buy This Jacket, das war großartig und es hatte natürlich schon auch wirklich einen Impact, weil vielleicht hat der eine oder andere auch wirklich nicht gekauft, also einen Umsatzimpact, aber du hast natürlich einen ganz entscheidenden Punkt. Das eine ist, worüber ich rede und was ich mir vielleicht auch marketingtechnisch umbinde. Also nicht zu Unrecht sprechen wir viel über Greenwashing, ne, dass man sich einfach gerne gut darstellt. Und das andere ist wirklich Taten, die auch in irgendwelchen Ergebnissen resultieren.
Genau, und darum muss es ja letzten Endes gehen, auch jetzt in diesem Jahrzehnt, dass die Ergebnisse auch kommen, dass wir aufhören, so viel über Themen zu reden. Nein, nicht aufhören, aber dazu müssen eben in Ergänzung auch in Handlungen muss das alles übersetzt werden. Und ich glaube, da haben wir für uns, ich sag mal jetzt so, oder ich, das sind jetzt eher meine persönlichen Learnings jetzt, bitte nicht mit dem ganzen Unternehmen gleichsetzen, aber meine persönlichen Learnings nach der Zeit, die ich jetzt hier tätig war und bin, dass es mindestens drei Dinge braucht. Das eine ist eben ein klares Ziel und auch eine Strategie, dieses Ziel zu erreichen. Ja, das ist so Changemaking 101, kann man sagen, ne? Also Political Activism 101, wie auch immer. Jede Organisation oder Institution, die du verändern willst, du brauchst ein klares Ziel, wie soll der Endzustand aussehen und dann eine Strategie, wie kann das erreicht werden, ne? Und dann musst du das halt angehen mit deinen Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. So, das ist der erste Bereich und gerne dazu auch gleich mehr, aber nur kurz der Überblick. Der zweite Bereich ist, das erleben wir jeden Tag, es ist Hartnäckigkeit. Also der lange Atem. Eine schöne Umweltkampagne, die wo man auch vielleicht ganz viel Geld rein investiert und die ganze Stadt zupflastert mit ganz tollen Messaging. Toll, super. Aber dann ist die nach 4 Wochen oder 6 Wochen oder lass es 2 Monate, dann ist die zu Ende. Und dann hat man irgendwie gar kein Budget mehr übrig. Und dann geht man halt zum nächsten Thema. Das ist halt das, wo es dann schnell auch in so eine Greenwashing-Richtung gehen kann. Ne? Das ist dann problematisch.
Ja, weil es dann auch schnell beliebig wird. Ne?
Genau, aber ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt alle Akteure immer böse meinen, sondern dass von Anfang an eigentlich der Planungsfehler besteht, dass man in zu kurzen Zeiträumen denkt. Und das ist ja auch als Unternehmen, wir haben halt unsere Quartale, wir haben unsere Jahresabschlüsse etc.
Klar.
Aber ein Jahr, ich sag mal als politischer Aktivist, ein Jahr ist kein langer Zeitraum. Ein Jahr ist ein kurzer Zeitraum. Wenn du wirklich was verändern willst, dann musst du in Jahren, in manchen Fragen sogar in Jahrzehnten denken. Und das ist eben eine Sache, ja, dem muss man sich erstmal stellen. Was bedeutet das überhaupt? Also der zweite Bereich, dieser lange Atem. Und dann noch kurz der dritte Bereich, der mir auch sehr am Herzen liegt durch meinen Job. Ich bin ja Environmental Community Organizer mit Fokus auf Community. Also welche Community haben wir denn vor Ort? Und da geht's ganz viel um Beziehungsaufbau, Beziehungspflege und eben darüber auch durch das Zuhören und auch das Zeigen, wir verstehen, was euch wirklich bewegt und wir verstehen auch, was euer Ansatz ist. Darüber ein Vertrauen aufbauen zu Aktivistinnen, zu Menschen, die betroffen sind von bestimmten Umweltproblemen, auch zu anderen Unternehmen, die vielleicht noch einen weiteren Pfad vor sich haben, dieses Vertrauen aufzubauen. Das ist also extrem wichtig. Also die drei Punkte, ne, klares Ziel und Strategie, langer Atem und den Fokus auf Beziehungen. Auch wenn sie komplex sind. Sie dürfen gern komplex sein. Beziehungsaufbau ist nie einfach und eindimensional. Das ist also.
Das finde ich jetzt ehrlich sehr cool. Also auch gerade, dass sich der Kreis dann schließt über den Beziehungsaufbau, über die Menschen. Es ist so einfach, irgendwelche Plakatkampagnen rauszuhauen. Wenn es dann wirklich darum geht, mit denen zu arbeiten, die ein Anliegen haben, die zu verstehen und auch wirklich dann zu unterstützen in einer Form, die Sinn macht, da sind wir natürlich nochmal in ganz anderen Sphären unterwegs. Diese drei Punkte finde ich super spannend. Ich gehe nochmal zum ersten zurück. Du hattest gesagt, klares Ziel und Strategie, diese Ziele auch zu erreichen. Jetzt seid ihr ja ein recht großes Unternehmen inzwischen, ein amerikanisches Unternehmen. Wo kommen die Ziele her? Gibt es da globale Ziele, die dann runtergebrochen werden auf die Länder und du hast die Aufgabe, das in Deutschland entsprechend unserer Thematik aufzubereiten oder habt ihr regionale Ziele? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja klar, letzten Endes geht alles auf das Mission Statement zurück, was ich ja eingangs auch erwähnt habe. We are in business to save our home planet. Und von da gibt's natürlich eine unternehmerische Strategie, die in einem globalen Unternehmen in erster Linie von der globalen Führung auch ausgearbeitet wird. Und die sitzt in den USA auf jeden Fall. Aber dann haben wir natürlich in mehreren Weltregionen auch größere Teile unseres Unternehmens. Und da spreche ich jetzt in erster Linie eben hier als Teil der EMEA-Region. Also und auch in erster Linie mit Fokus auf Europa. Und hier haben wir natürlich dann auch eine Strategie. Und das Interessante ist jetzt bei Patagonia, auch im Unternehmen, dass eben dieser Bottom-up-Grassroots-Ansatz auch viel sich widerspiegelt in der Unternehmenskultur. Also es findet schon auch viel sehr viel lokal hier die Ausprägung statt dieser Strategie. Was bedeutet das jetzt hier? Und jetzt mal zum Teil Umweltcampaigning oder Veränderung. Was sind denn in Europa gerade die Themen? Wo gibt's denn hier gerade einen Hebel überhaupt für uns? Das ist, wird also nicht in den USA vorgegeben, sondern das wird also dann auch hier ganz konkret geschaut und auf europäischer Ebene, dann auch auf regionaler oder nationaler Ebene und bis rein in unseren Stores, die wir selber betreiben in Europa. Wir haben 11 Stores in Europa, die wir selber betreiben, also auch auf lokaler Ebene. Und da bin ich hier in Berlin, das ist Teil meiner Rolle, also auch dafür zuständig zu schauen, was ist hier lokal wichtig? Was sagen denn die Menschen, in der Politik sagt man, die Menschen an der Basis.
Ja, genau.
Was sagen denn eigentlich die Menschen, die bei uns in den Store kommen? Was beschäftigt die denn? Ja, und was denken die eigentlich, wenn wir die mal darauf ansprechen, was wir machen? Hey, wir haben hier eine Kampagne, was hältst du davon? Und da kann ich vielleicht das Beispiel bringen, We the Power, was im letzten Jahr unsere große Kampagne war und auch bis heute noch ist. We the Power, eine Kampagne, die strategisch deswegen gewählt wurde, weil eine der großen Herausforderungen in Europa, europaweit, ist gerade die Energiewende.
Absolut, da lag die ja mega. Mega genau. Richtig mit dem Thema.
Spielt natürlich jetzt dieses Jahr fast noch eine größere Rolle im Diskurs oder spielt ganz eindeutig noch eine größere Rolle im Diskurs. Aber schon in den vergangenen Jahren auf europäischer Ebene wurde da sehr viel Vorarbeit geleistet und auch auf den nationalen Ebenen. Und einer dieser Punkte, was wir gesehen haben, was wir total spannend fanden, ist die sogenannte Renewable Energy Directive. Und die zweite Version davon. Und warum bringe ich das jetzt hier auf? Ja, das ist halt ein Papier da von der EU. Da steht halt drin, dass in den Mitgliedsländern die Bürgerenergie gefördert werden soll. Oder dass die Bürgerenergie, andersrum gesprochen, einen sehr großen Beitrag leisten kann dafür, dass die Energiewende klappt. Mhm. Und zwar nicht nur, weil sie eben erneuerbaren Strom erzeugen kann, die Bürgerenergiebewegung, sondern auch, weil sie Akzeptanz herstellen kann, dadurch, dass Menschen eben direkt beteiligt werden an der Energiewende. Und da ist also dieser Grassroots-Aspekt ganz stark drin und das fanden wir super. Und deswegen kam da die Entscheidung zustande, hey, dazu machen wir was.
Und das war aber dann so eure Entscheidung. Das habt ihr aufgegriffen, ihr habt diese EU-Direktive gekannt, gelesen, ihr habt das Thema aufgegriffen und habt dann als Patagonia Deutschland oder EMEA gesagt, okay, das ist ein Thema, das passt zu uns, das finden wir relevant, da engagieren wir uns.
Genau, also ganz so streamline läuft es natürlich dann meistens nicht. Da gibt es natürlich auch konkurrierende oder unterschiedliche Ideen für Fokuspunkte oder Projekte. Aber das war letzten Endes die am meisten überzeugt hat. Und da kommt es auch wieder auf die Beziehungen drauf an. Ne? Also wir sagen auch nicht einfach, wir machen jetzt eine Kampagne und dann machen wir die, sondern da geht's also dann sofort los, wenn wir europäisch sagen, das Thema ist spannend, da müssen wir was zu recherchieren. Dann springen also Teams in Action, die in den Ländern sitzen, also in den einzelnen Ländern, wo wir hauptsächlich aktiv sind zumindest. Da gibt es jeweils Teams, die sich für Umwelt und also für Enviro, heißt es bei uns immer, für Environment kurz. Da gibt es sogenannte Enviro-Leute, Enviro-Teams, die dann in Aktion springen. Und die gehen dann los und schauen in dem jeweiligen Land, was passiert denn hier eigentlich dazu? Und das habe ich auch diesen Prozess bei We the Power auch mitgemacht, dass wir dann zum Beispiel mit dem Bündnis Bürgerenergie, ist jetzt mal so ein Beispiel, ja, das ist ein Verein, da sind ganz viele Bürgerenergie-Genossenschaften drin organisiert. Total spannend, mit denen haben wir ganz viel gesprochen und bis heute, oder wir haben sie auch mit unterstützt, bis heute leiten wir von unserer Website auch auf deren Website mit rüber, weil dort einfach die Informationen super zusammengetragen sind. Also genau, und dadurch entsteht dann auch erst eine gute Strategie. Weil was ist denn eine gute Strategie für den ganzen Kontinent? Naja, von oben kann man sich erstmal Ziele überlegen, ja, aber dann muss man ja in den einzelnen Ländern gucken, bis in die einzelnen Städte, was bedeutet das denn hier?
Und ihr macht dann immer Aktionen, die eben mit Aktionen, die es schon gibt, mit Aktivismus oder Bürgerinitiativen zusammenlaufen.
Genau.
Oder setzt ihr manchmal auch was Eigenes, Neues auf und versucht dann, Menschen dafür zu begeistern, mitzumachen?
Es ist überwiegend so, oder es ist immer so, dass wir zuerst die Beziehungen aufbauen und dann die Kampagne in ihre Endform bringen, ja, also und dann auch erst live gehen. Und dann muss natürlich auch ein Iterationsprozess eventuell stattfinden, aber es ist erst der Beziehungsaufbau und generell bei großen Kampagnen ist uns auch wichtig, dass wir nicht alleine irgendwas starten, sondern dass möglichst schon eine existierende Kampagne aus der Zivilgesellschaft da ist zu dem Thema. Also, dass da schon eine Bewegung oder eine Gruppe oder am besten gleich ein ganzes Bündnis von NGOs oder Gruppen schon dran tätig ist. Und dann können wir nämlich in Kooperation mit denen eine Kampagne starten. Zum Beispiel, und da kann ich ja jetzt auch nochmal erzählen, was machen wir denn dann eigentlich? Was ist denn dann unsere Strategie irgendwie? Und das ist eben ganz viel oder ganz häufig bei den großen Kampagnen ist das ein Film zu drehen, weil wir gemerkt haben, eben Filme gucken sich Leute gerne an und die können ein wunderbarer Einstieg sein in ein Thema, wo man durch einen Unterhaltungsfaktor rangeführt wird und dann
also,
aber
du meinst jetzt zum Beispiel den ihr für We the Power habt.
We the Power, der heißt auch so.
Den verlinkt, ja, der heißt so, den kenne ich und finde ich sehr gut, finde ich sehr interessant, weil ich habe den so vor einem Jahr oder so gesehen, war dann nicht so im Thema und fand es wirklich so unterhaltend, wie du sagst, aber auch sehr informativ, weil ich nicht mit dem Thema so vertraut war und dachte, oh ja, okay, das sind hier irgendwie 38 Minuten oder so, ist der das in 38 Minuten, wo man durchaus einen echten Mehrwert hat. Für alle, die jetzt zuhören, ich verlinke den auch noch in den Shownotes, sodass ihr einen direkten Link auf diesen doch sehr sehenswerten Film habt.
Ja, vielen Dank dir. Das ist super. Also den Film gibt's umsonst auf YouTube. Da muss man also nicht irgendwie zahlen, sondern der soll natürlich so inklusiv wie möglich zur Verfügung stehen. Und auf diesem Film aufbauend haben wir eine Online-Kampagne gestartet. Und das ist etwas über ein Jahr her, wo wir dann auf unserer Website natürlich auch eine Landingpage dazu hatten mit Informationen, auch für die einzelnen Länder, übrigens jeweils eine eigene Seite nochmal. Denn natürlich ist die Situation des Energiemarkts, wie wir in den letzten Monaten alle lernen durften, sehr kompliziert.
Ist
nichts, was man mal so eben one size fits all, wir machen jetzt hier die Lösung und das ist überall gleich. Also auf keinen Fall, das ist deutlich komplexer als das. Da haben wir also diese Online-Kampagne, die europaweit und in den einzelnen Ländern lief. Dann gehört dazu natürlich auch Pressearbeit. Ja, und was wir hier gerne machen, ist, klar, auch von uns Leute, die sich dazu äußern, aber noch viel lieber helfen wir Menschen, die in der Bewegung drin sind, die selber Macher, Macherinnen sind, die an die Presse zu vermitteln. Und dann also wir quasi als Dienstleister eher auftreten, ja, und da also versuchen, für sie mit Pressearbeit zu leisten. Das ist häufig sogar noch viel, viel sinnvoller, als wenn wir uns da hinstellen. Und dann der nächste Punkt, also ich zähle jetzt einfach mal ein bisschen auf, ja, so aus dem Nähkästchen, Veranstaltungen, Events, ne, sind natürlich, können richtig super sein, muss aber auch dazu sagen, vor ungefähr einem Jahr, so, der Frühling ging los, besseres Wetter und vor allen Dingen wegen Covid waren alle dann doch, also konnten wir keine richtigen Live-Events große machen.
Ja.
Und Online-Events, ja, waren dann auch nicht mehr ganz so gut besucht. Da gab es dann einfach schon ein paar zu viele.
War so ein bisschen Müdigkeit, ja.
Also ja, aber solchen Herausforderungen muss man sich dann natürlich stellen. Aber generell gehören Events auch dazu, gerade in den Ländern, wo wir Schwerpunkte setzen wollen. Und vielleicht noch als letzter Punkt auch dazu, auch in den Städten, wo wir unsere Stores haben. Also könnte ich jetzt auch ewig drüber was erzählen. Unsere Stores sind nicht nur Läden, wo verkauft wird, sondern die Stores sind ganz klar für die Community, der Community gewidmet. Das heißt, wir machen dort Veranstaltungen, die lokal interessieren. Wir laden lokale Gruppen ein. Wir überlegen, was können wir hier anbieten, damit Menschen nicht nur zum Kaufen herkommen. Zum Beispiel in Berlin eine Reparatur- und Warnwear-Ecke, die wir jetzt haben, wo man unter anderem auch gebrauchte Jacken kaufen kann und auch seine Patagonia-Produkte lokal reparieren lassen kann. Und solche Dinge, also lokal, auch quasi als Community-Hub, den Stores. Also ich bin eigentlich gar kein Freund von so Buzzwords, ja, aber das ist schon das Ziel.
Aber es passt, ja.
Genau, das ist schon das Ziel. Und dann vielleicht noch zwei Punkte, die wir auch machen und mit We the Power ganz viel gemacht haben. Das eine ist unser Förderprogramm. Habe ich ja vorhin auch schon erzählt. Also wir haben ein Förderprogramm für Aktivistinnen und da gibt es auf unserer Website auch Informationen. Falls gerade welche zuhören, könnt ihr euch gerne mal anschauen und gerne auch auf mich zukommen, für, falls da Interesse an einer Bewerbung vielleicht steht. Das sind für Graswurzelgruppen, also 5.000 bis 15.000 Dollar betragen die Fördermittel. Also es ist wirklich so eine Kick-Off-Summe. Ne? Damit kann man jetzt nicht die Welt verändern, aber damit kann man lokal schon richtig
schon
was bewegen.
Machen, ja.
Und dann der letzte Punkt, den oder einer, gibt sicherlich noch viel mehr, aber den ich jetzt gerade noch, der mir gerade noch einfällt, das sind dann auch unsere Kooperation, unsere Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, Geschäftspartnerinnen. Wir haben ja in den Ländern auch Teams, die für unsere Wholesale-Partner, also unsere Produkte letzten Endes verkaufen. Und diese Teams haben natürlich viel Kontakt mit vielen anderen Unternehmen. Und das ist ja auch ein total toller Hebel, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn ich Kontakt habe mit ganz vielen Unternehmen, was kann ich denn dann noch machen? Und gerade wir als Activist Business haben dann den Anspruch auch zu sagen, wir müssen auch hier ganz konkret selber aktiv werden und jedes Department hilft mit. Und daran arbeite ich jetzt auch gerade ganz konkret, dass wir für We the Power mehr Unternehmen überzeugen, mit Bürgerenergieprojekten zusammenzuarbeiten, weil das für Unternehmen Chancen bringt, die viele noch gar nicht so richtig sehen. Ja, da gibt's ganz tolle Möglichkeiten, an erneuerbaren Strom lokal ranzukommen. Also die lokale, deine lokale Community, wo dein Unternehmen auch angesiedelt ist, zu unterstützen. Und gerade Energiegenossenschaften helfen auch gerne dabei, die Solaranlagen so auf dein Dach mit aufzustellen, dass sich das eben auch rentiert für dich. Und dann hast du eben den Vorteil bei Energiegenossenschaften, weswegen wir die auch echt toll finden als Partner, dass die eben nicht nur profitorientiert in den meisten Fällen arbeiten. Die sind eigentlich immer profitabel, ja, aber die arbeiten nicht nur profitorientiert, sondern die haben fast alle in ihrer Satzung zu stehen, dass es ihnen auch um Klimaschutz geht und um die Dezentralisierung des Energiesystems. Und das sind zwei Kernanliegen auch von uns und auch, glaube ich, für viele Unternehmen.
Ja, da hatten wir zwei ja auch ein ganz tolles Erlebnis zusammen. Wir haben ja schon mal ein Webinar zusammen, auch zu dem Thema erneuerbare Energien aufgenommen. Das verlinke ich auch noch mal in Shownotes, da gibt es eine Aufzeichnung von. Und dann hatten wir doch, das war ja ein Live-Webinar, und da hatten wir doch im Publikum eine Dame, die sagte, sie ist Unternehmerin und sie hat ganz viel Dächer, die frei sind. Und sie ist so angesprochen von dem Thema. Und wo kann sie sich jetzt melden, dass sie diese Dächer für eben Solaranlagen nutzt? Und ich fand das ein ganz tolles Erlebnis, weil das ist genau das, was du jetzt hier erzählt hast, diese Verbindung herstellen, auch aufmerksam machen auf die Chancen, die es da gibt, eben auch für Unternehmen, weil nicht jeder ist in dem Thema zu Hause. Patagonia ist das ja seit Jahrzehnten eigentlich von Gründung an und ist ja auch ein Experte in dem Thema. Und andere Unternehmen fangen da gerade erst mit an. Und ich finde das auch eine tolle Idee zu sagen, ja, erhobenen Zeigefinger kann jeder. Wir gehen lieber rum und unterstützen, stellen Verbindungen her, stellen Kontakte her, zeigen Möglichkeiten auf und involvieren auch andere Unternehmen, sich aktiv zu beteiligen.
Genau, und ich glaube, dass das ein unglaublich unterschätztes Instrument nach wie vor ist, wenn Unternehmen mit anderen Unternehmen sprechen, UnternehmerInnen mit anderen UnternehmerInnen sprechen über diese Themen und auch einander helfen. Ist natürlich auch schön, natürlich im öffentlichen Format darüber zu sprechen und auch noch mehr Aufmerksamkeit für beide Unternehmen. Das ist ein toller Nebennutzen und Nebeneffekt davon. Aber häufig ist es auch schon sehr, sehr sinnvoll, sich einfach mal im Privaten zusammenzusetzen und wirklich ernsthaft mal miteinander die Fakten zu teilen. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem erneuerbaren Strom und wie entwickelt sich denn das jetzt in den nächsten Jahren? Und was ist denn eure Strategie dafür? Und habt ihr vielleicht nicht noch irgendeine Idee, was man machen kann, damit wir da nicht so von den Marktpreisen abhängig sind?
Und aber ich glaube, das ist etwas, was die Wirtschaft insgesamt gerade erst lernt. Ja. Also dieses Thema Kooperation, ich habe auch eine andere Podcast-Folge, so der neue Gewinner sind die kooperieren, die überhaupt in der Lage davon sind, vom Unternehmen her, die Bereitschaft dazu haben, die Offenheit haben, die Kontakte haben und bereit sind, die zu nutzen. Denn dieses jeder macht für sich und Scheuklappen rechts und links und reingucken lasse ich mir in die Karten auch nicht, das weicht ja erst jetzt so ganz langsam auf, um dahin zu kommen, was du sagst, dass man vielleicht, wenn man in einem Gewerbegebiet zusammen ist, sich durchaus mal zusammensetzt und nach Möglichkeiten schaut. Das ist unser Gewerbegebiet. Wir haben den und den Strombedarf hier. Was können wir denn gemeinsam machen, um eben lokal die Energie selber zu erzeugen? Aber ich glaube, das ist ein toller Schritt. Da sieht man jetzt viel. Aber ich glaube, da ist auch noch ganz viel Room for Improvement. Da kann, glaube ich, noch ganz viel passieren auf dem Gebiet.
Es ist, ich kann vielleicht einen Punkt nur dazu sagen, es ist auch ein total geiles Gefühl, wenn du eben mit einem Geschäftspartner zusammen über so ein Thema redest und dann springt er darauf an und sagt, wow, cool, wow. Und am Ende, ja. Und wir hatten diesen Fall hier auch in Deutschland, und am Ende hat der auf einmal sein ganzes Dach vollgebaut mit Solarpanelen zusammen, ja, mit einer Energiegenossenschaft und ist total happy damit und konnte sogar noch eine schöne Geschichte drüber erzählen, wo am Ende die Presse interessiert war, wo am Ende die Kundinnen interessiert sind, wo du eine runde Sache bei hast, wo alle profitieren und der Planet eben auch. Und genau darum muss es ja am Ende auch immer mehr gehen, dass wir das in alles mit eindenken.
Ja, absolut. Also ich finde es sehr interessant, dass ihr jetzt von, also gerade an diesem Beispiel, We the Power ist ja Bürgerenergie, jetzt dahin geht zu sagen, okay, wie können wir auch andere Unternehmen motivieren oder befähigen oder initiieren, weil ich habe oft gehört, dass viele auch sagen, alles jetzt an den einzelnen Bürger auslagern, das kann doch nicht sein. Also wir sollen den Müll trennen und damit beseitigt sich das Müllproblem. Nein, tut es natürlich nicht. Wenn weiter Plastik produziert wird, immer komplexeres Plastik, was eben nicht zu recyceln ist, kann der einzelne Bürger durch Trennen das Problem nicht lösen. Und so ein bisschen könnte man das bei Bürgerenergie ja auch sagen. Jetzt sollen wir sollen jetzt die Heizung runterstellen, wir sollen jetzt sparen und so weiter. Und was machen die Unternehmen? Da ist ja jetzt auch politisch eine Diskussion entbrannt, wer soll denn jetzt eigentlich sparen? Und wenn es nichts mehr gibt, wer wird denn erst abgeschaltet? Die, ja, Industrie oder die Haushalte? Wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Da finde ich das sehr spannend, dass ihr beides im Blick habt. Also, dass ihr sowohl sehr stark Einzelne unterstützt und auch die Bürger in ihrer selbst erkannten Verantwortung unterstützt, als auch an Unternehmen herantretet, weil, gut, der Hebel ist oft sehr viel größer. Da kann einfach ein Unternehmen, was sich auf den Weg macht, kann, wenn es denn will, doch auch wirklich sehr viel bewirken.
Genau, und da ist ja auch schnell der Punkt, also wir alle haben ja irgendeinen Job, ne? Gut, es gibt jetzt den öffentlichen Sektor und es gibt ein paar Leute, die sind alleine selbstständig oder wie auch immer, aber ganz viele Menschen arbeiten ja in einer bestehenden Organisation, ein Unternehmen. Und da ist also auch die Frage dann für das Unternehmen, was für Menschen arbeiten denn hier eigentlich? Und habe ich auch die Kultur intern, dass mir meine Mitarbeitenden auch ganz klar sagen, wenn sie Ideen haben für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Klima, auch für mehr Gerechtigkeitsfragen, ist diese Kultur da? Und ich glaube, da ist natürlich wichtig, dass man Räume für schafft. Ja, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber ich würde doch sehr behaupten, dass das ein ganz großer Teil davon ist, die Räume zu schaffen und auch zu schauen, wen stelle ich eigentlich ein? Und da möchte ich auch nochmal eine Empfehlung aussprechen, wenn ich das darf, ja, jetzt nur von mir, ja, persönlich. Aber stellt Aktivistinnen ein, stellt Leute ein, die sich für die richtigen Themen einsetzen. Und weil Aktivistinnen sind total super, die bringen so ein Grassroots-Mindset mit. Die überlegen, sie sehen immer erstmal einen Zustand und dann fangen die sofort an zu überlegen, ah, wie könnte man es noch besser machen, ne? Und, ja, solche Leute will man nicht nur in seinem Unternehmen, aber man braucht solche Leute im Unternehmen, die auch ihre Stimme dann für das Thema einsetzen intern und die andere mitreißen können für das Thema und mitbegeistern können. Und da glaube ich, das ist auch eins der Erfolgsgeheimnisse von Patagonia, wenn ich das nochmal so sagen darf.
Ja, unbedingt.
Dass diese Menschen im Unternehmen eingestellt werden. Auch ich als Aktivist, der vorher überhaupt keine Erfahrung im weder im Retail, ich bin ja jetzt hier beim Berliner Store ganz viel mit aktiv, noch war ich vorher irgendwie mit Outdoor-Bekleidung oder auch nur mit Sport hatte ich Erfahrung. Ich habe die Aktivismus-Erfahrung mitgebracht und das war dann interessant für das Unternehmen. Und das kann ich eben auch nur anderen Unternehmen sehr, sehr empfehlen, solche Leute mit einzustellen, selbst wenn die vielleicht im ersten Moment irgendwie ziemlich radikal auftreten und auf der Straße sind und man muss gar nicht mit allem übereinstimmen, aber diese Stimmen mit im Unternehmen zu haben, ist extrem wertvoll.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil im Moment wird ja mehr diskutiert, Oh, welchen Purpose geben wir uns als Unternehmen, damit wir die tollen Leute reinbekommen? Das andersrum zu denken und zu sagen, da draußen sind so viele tolle Leute, hol die dir rein und gib ihnen den Raum für ihre Stimme. Die haben schon eine Stimme und gib ihr ihren Raum. Also das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Ich wollte noch mal auf einen Punkt zurückbringen, das hast du eben gesagt, die eure Stores, die seht ihr als Community Hub. Das ist nicht nur eine Verkaufsfläche, sondern, und du hast mir im Vorgespräch auch schon mal erzählt, da gibt's sogar eine Person in jedem Store, die gar nicht zum Verkaufen da ist, sondern die ist tatsächlich Ansprechpartner für die Community. Kannst du da noch mal was zu sagen?
Ja, fast. Also die sind auch zum Verkaufen da. Also wir haben in allen Stores weltweit eine sogenannte Enviro-Person auch, also bei uns Enviro ist immer die Abkürzung für Umwelt.
Okay.
Und diese Person ist im Store dafür zuständig, genau wie du sagst, für Umweltschutzthemen lokal, auch zu schauen, was ist hier der lokale Ansatz für die bestehenden Kampagnen, die wir haben. Was ist hier die Perspektive, die wir zum Beispiel in Berlin, was können wir in Berlin denn jetzt zu Bürgerenergie gerade eigentlich sagen? Oder wo können wir denn hier wirklich unterstützen? Und dann zum Beispiel in meinem Fall hier in Berlin mit der Bürgerenergie Berlin zum Beispiel Kontakt aufgenommen, was hier eine Genossenschaft ist in Berlin. Bin mittlerweile auch Mitglied geworden, weil mich das überzeugt hat, was die machen.
Ja.
Und war ich aber am Anfang nicht. Und dann ist einfach eine Beziehung entstanden. Und ich habe mir mal erklären lassen, was macht ihr hier eigentlich Cooles? Und wie können wir das vielleicht unterstützen? Und genau, also das war meine Rolle hier. Meine Rolle ist im Unternehmen ein bisschen anders, als sie normalerweise ist. Will jetzt nicht verwirren, aber normalerweise ist diese Rolle lokal in den Stores eine Person, die eben auch im Verkauf, also auf der Fläche tätig ist. Sie bekommt dann eben Zeit dafür extra. Also ein Teil der Arbeitszeit ist dann für diesen Umweltschutz und das lokale Netzwerken reserviert.
Okay.
Das ist, genau. Und in meinem Fall ist es allerdings so, dass ich hier lokal in Berlin diese Tätigkeit innehabe, dass ich aber auch regional mit tätig bin, also für Deutschland und Österreich. Und dass ich darüber hinaus auch noch Teil im europäischen Enviro, also Umweltschutzteam bin. Und das ist also für mich so eine Querschnittsaufgabe, die ich auch im Unternehmen habe, die super spannend ist, weil ich überall Einblicke mitbekommen kann. Und genau, das ist aber, wie gesagt, eine Besonderheit.
Sehr spannend. Antonio, vielleicht zum Abschluss nochmal, weil die Zeit rennt. Ich hätte noch so viele Fragen an dich, aber wir sind schon fast durch. Aber die eine Frage habe ich nochmal an dich. Viele Unternehmen wissen ja gar nicht so richtig, wo anzufangen. Da wird viel über die PR-Abteilung, über Nachhaltigkeitskommunikation gesprochen. Dann haben aber viele Unternehmen auch nicht zu Unrecht Angst vor Greenwashing. Wenn wir das jetzt erzählen, was passiert dann? Ihr seid ja, kommt ja sehr stark über diesen Community-Ansatz. Und du hast auch im Webinar schon gesagt gehabt, für euch ist das ganz wichtig, die Menschen eben als eure Community zu verstehen und da rein zu investieren, die aufzubauen und über die sowohl den Kontakt, also ihr bekommt ja auch viele Infos über die Community, so wie du es eben gesagt hast, und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Kommunikationskanal, ihr könnt natürlich auch Messages nach draußen geben über eure Communities. Wenn jetzt andere Unternehmen überlegen würden, so eine Community für sich aufzubauen, kannst du da vielleicht nochmal so 1, 2, 3 Punkte sagen, wie macht man das, worauf muss man achten, wie kriegt man sowas mit Leben gefüllt?
Gerne. Ich glaube, der erste Punkt, den ich direkt ein bisschen umformulieren würde, es geht natürlich darum, Community Building zu betreiben, also sich die Community aufzubauen, aber der erste Schritt ist ja zu sagen, was ist denn die lokale Community hier um mich rum? Wie ist die eigentlich drauf? Also wer sind da eigentlich die Menschen? Und ich glaube, von da muss man anfangen zu schauen, wer sind die Menschen, die mit meiner Marke in Kontakt sind? Aber wenn man einen Laden hat, ist es natürlich noch viel lokaler.
Ne?
Wer sind die Menschen hier um mich rum? Wer kommt denn hier eigentlich rein? Da kann man auch super einfach mal so sich hinstellen an die Tür und einfach mal gucken, was sind denn das für Menschen? Zum Beispiel haben wir ganz viele im Berliner Store, die gerade nur als Gäste oder Touristinnen in Berlin sind. Und dann kann man
Dann mal euren Store sehen.
Kann man sich vielleicht auch über ganz andere Themen gerade erstmal unterhalten. Genau, also ich glaube, von diesem Wissen ausgehend, das ist erstmal der erste Schritt. Und dann Und dann ist es eben wirklich das Zuhören. Natürlich kann ich nicht mit jedem Menschen in meiner Umgebung und in meiner Community einmal sprechen. Aber was ich mindestens machen kann, ist zu schauen, wer sind denn die Menschen, die sich schon äußern? Wer sind denn die Menschen, die schon aktiv sind in meiner Community? Und wofür setzen die sich eigentlich ein? Mhm. Und wenn ich dann mitbekomme, in unserem Fall, wir schauen natürlich ganz besonders nach Umwelt und auch nach Umweltgerechtigkeit und Klimagerechtigkeit. Mhm. Wenn ich da mitbekomme, wofür setzen die sich ein? In Berlin zum Beispiel gibt es einen krassen Riesenbündnis, die sammeln Unterschriften für ein Volksbegehren, um Berlin 2030 klimaneutral zu machen. Also die Klimaziele ganz stark zu verschärfen. Wow, super. Hey, wie können wir denn da vielleicht einfach unterstützen? Was können wir denn denen mal anbieten? Und dann nicht gleich hingehen und sagen, wir haben jetzt hier eine tolle Kampagne geplant, um euch zu unterstützen, sondern erstmal hingehen, können wir mal einen Kaffee trinken und kannst du uns vielleicht mal erzählen, was ihr da überhaupt macht? Und darüber, über das Lernen und Verständnis, dann sich den Überblick und die Strategie dann erarbeiten.
Ganz kurze Frage dazu noch. Wie ist die allgemeine Reaktion so, wenn ihr auf so jemanden zugeht? Ist das, oh geil, Patagonia hat uns entdeckt, oder ist das, oh nee, die hängen sich bei uns hier nicht dran?
tatsächlich, meine Erfahrung, die Reaktion hängt sehr stark davon ab, wie du den Kontakt aufnimmst. Also, okay. Wenn ich jetzt ankomme und sage, hier, ich bin der Hotspots vom großen US-Unternehmen und ich habe übrigens auch Geld, wollte nicht Geld, das ist schwierig. Ja, aber wenn ich halt hingehe und sage, schau mal, ich bin von Patagonia, und erstmal erkläre, was wir verkaufen, das und das, aber wir sind sehr interessiert an Umwelt- und Klimagerechtigkeit. Und wir haben unter anderem ein Förderprogramm, aber vor allen Dingen würde mich einfach mal interessieren, was macht ihr eigentlich und wie funktioniert es gerade und was sind vielleicht auch eure Herausforderungen gerade? Und man ist immer wieder überrascht, oder ich bin immer wieder überrascht, wie gerne wildfremde Menschen, die hast du vor 5 Minuten kennengelernt, dir erzählen, was gerade eigentlich ihre Struggles sind. Ja, also als Unternehmer, Unternehmerin, früher habe ich das auch eher tatsächlich auch gemerkt bei anderen Unternehmern, dass man sich gerne mal drüber unterhält und sich gerne weiterhilft. Aber das ist genauso bei Leuten, die sich für ein Thema einsetzen, politisch oder aktivistisch. Nimm den direkten Kontakt auf und sei einfach Mensch mit denen. Sei einfach ein interessierter Mensch. Und darüber baut sich die Beziehung auf. Darüber baut sich das Vertrauen auf. Und darauf aufbauend kann man dann Unterstützung anbieten. Kann man sagen, kann ich mich irgendwie einbringen? Und zwar nicht mit, könnt ihr mein Logo hier sofort drauf machen, sondern immer erstmal Angebote machen. Und wenn die dann wollen, dann machen die das Logo irgendwo drauf. Aber wenn nicht, dann nicht. Aber ich garantiere allen, die hier zuhören, selbst wenn das Logo da nicht erscheint, werdet ihr davon profitieren. Entweder direkt, vielleicht auch ein bisschen später. Vielleicht einfach, weil das Vertrauen gestiegen ist und bei der nächsten Kampagne wollen sie euer Logo dann haben. Dann fragen sie euch nämlich direkt danach, weil das Vertrauen dann da ist. Aber das muss man erstmal aufbauen.
Sehr cool. Ja, jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du hast noch einen dritten Punkt. Du hast gesagt, wie ist die lokale Community, die erstmal kennenlernen, erstmal gucken, wer da ist, was die Themen sind, dann zuhören, verstehen, was sind die Herausforderungen, was ist das Anliegen genau? Und hast du noch deinen dritten Punkt oder habe ich dich da jetzt zu sehr aus dem Text gebracht?
Natürlich dann auch Angebote machen und ich glaube dafür, ich glaube dafür ist es eben auch wichtig, Menschen zu haben in deinem Unternehmen, die sich darüber auch Gedanken machen können, die auch die Kapazität dafür haben, also die das nicht alles dann komplett on the side machen, sondern die im Bestfall eben auch das in ihrer Rolle als Beschreibung mit drin haben, dass sie diese Arbeit machen und die eben dann auch intern Vorschläge machen können. Nicht jedes Unternehmen, das weiß ich, kann ein Förderprogramm wie Patagonia aufbauen von einem Tag auf den anderen. Wir haben 1% for the Planet, wir sind da Mitglied, wir geben 1% des Umsatzes oder 10% der Gewinne jedes Jahr an Umweltschutz und Klimaschutz. Okay, aber nur weil nicht jeder so viel wie Patagonia dazu beitragen kann, kann doch trotzdem auch ein kleines Unternehmen sagen, kann ich mir 1% vielleicht leisten? Kann ich das machen? Selbst wenn es am Ende nur 1.000 oder wenn das nur 5.000 Euro im Jahr erstmal sind oder dann vielleicht 50.000, das spielt ja keine Rolle. Alleine sich mal Gedanken zu machen darüber, wen würde ich eigentlich unterstützen, wenn ich jetzt dieses Geld abseits von meinem Business Interest, sondern wirklich für die Sache hier habe, für Werte gesteuert, für Klimagerechtigkeit, für Umweltgerechtigkeit, vielleicht auch für Antirassismus, für all die Dinge, die uns wichtig sind in unserem Alltag. Wie könnte ich das denn einsetzen? Und wenn ich da erstmal dann merke, oh, weiß ich gar nicht genau, dann ist der Zeitpunkt gekommen zu lernen und in den Outreach zu gehen und zu fragen, woran arbeitet ihr eigentlich lokal? Dann kann man das lernen und dann kann man am Ende was anbieten. Und natürlich, um das jetzt auch nochmal zu sagen, ich habe jetzt viel über Geld gesprochen, aber es geht bei weitem nicht nur um Geld. Es geht um so viel mehr. Ja, sei das jetzt im Store.
Der Eindruck ist auch nicht entstanden.
Nee, genau, aber sei das jetzt im Store. Also hast du eine Location, hast du ein Büro? Kannst du vielleicht Aktivisten anbieten, dass die das mal als Meetingraum benutzen dürfen? Hast du vielleicht einen tollen Fotografen oder Videografen? Kannst du die Person mal zu einer Demo schicken, dass die quasi in der Arbeitszeit dort mal coole Fotos macht? Alleine sowas ist schon richtig gut für solche Gruppen. Die sparen sich dadurch, dass sie einen Dienstleister bezahlen müssen, wofür
ja,
sie
absolut.
Häufig gar kein Geld haben.
Und können auch haben vielleicht einen professionelleren Auftritt. Und das wissen wir alle.
Genau.
Das ist nicht unerheblich. Ne? Bist du nur handgemacht oder kannst du schon mal so ein bisschen auch Größe zeigen? Das hat natürlich auch einen riesen Einfluss.
Und wir haben vielleicht als letzten Punkt, wir Menschen haben in unserer professionellen Arbeit irgendwo Skills und Fähigkeiten, die wir auch zur Verfügung stellen können, die für Aktivistinnen und für Umweltschutz wichtig sein können. Wir alle, garantiere euch das, egal was ihr macht. Und das zu finden und dann es auch hinzubekommen, das anzubieten und das in den Dienst der Sache ab und zu stellen, das ist eben eine Herausforderung, aber es lohnt sich und es ist ein wirklich tolles Gefühl, wenn man merkt, wow, hier habe ich echt was beitragen können.
Ganz mega Gespräch, Antonio. Ich habe auch gerade noch so gedacht, man kann ja auch als Unternehmen mal intern die eigenen Mitarbeiter erstmal fragen, was bewegt die eigentlich? Denn ich bin auch überzeugt, wir sprechen so viel darüber, dass Menschen das nicht mehr trennen wollen, ihre Arbeit und das, wofür sie sich engagieren wollen. Man will das alles zusammen haben. Und ich bin überzeugt, dass in vielen Unternehmen auch ganz viele Themen, Kompetenzen, Ideen schlummern, die einfach nicht gefragt sind, weil sie nicht zur Stellenbeschreibung passen. Aber wenn man sie mal wecken und mal hören würde, auch wirklich für das Unternehmen und natürlich für die Umwelt, fürs Klima, für was auch immer für Themen einen wirklichen Unterschied machen könnten.
Auf jeden Fall. Da bin ich volle Zustimmung.
Antonio, super interessant. Vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in Campaigning bei Patagonia, uns aufzuzeigen, was neben der klassischen Produktkommunikation und auch vielleicht der Kommunikation zu entsprechenden Klimathemen, was aber daneben alles bei Patagonia läuft, wie ihr das aufbaut, wie strukturiert ihr da auch vorgeht, aber vor allen Dingen, wie sehr ihr auf die Beziehung setzt, die Beziehungen zu den Menschen, die heute schon aktiv sind, zu den Menschen, aber auch die in eure Läden kommen und auch zu anderen Unternehmen, wo du gesagt hast, das habt ihr jetzt noch relativ neu, aber doch stark auf dem Programm zu sagen, wie können wir auch andere Unternehmen unterstützen, die Initiative zu ergreifen, Projekte anzugehen und sich aktiv einzubringen.
Genau, und dazu vielleicht nochmal als Schlusswort auch von mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn hier UnternehmensvertreterInnen mit dabei sind, die sich auch da wünschen, einen Dialog mal zu führen über die Energiewende, über ihren Beitrag, vielleicht auch mit einer Bürgerenergiegruppe zusammenzuarbeiten. Weil wir sehen ja alle gerade in der Energiekrise, das Thema brennt, die Bude brennt. Wir müssen jetzt
absolut
aktiv werden. Und dabei helfe ich sehr gerne und unterhalte mich da gerne auch mit drüber.
Klasse. Dann bleibt mir nur, dir sehr, sehr herzlich zu danken für dieses tolle Gespräch und euch weiterhin viel Erfolg zu wünschen und auch wirklich viele Unternehmen, die neben vielen Bürgern und Aktivisten dabei sind, auch viele Unternehmen, die sich mit auf den Weg machen und dadurch einen Beitrag leisten, auch eben Wirtschaft neu zu denken. Herzlichen Dank, Antonio.
Vielen Dank, Annette. Sehr spannendes Gespräch.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für euch und eure berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Unternehmensvertreter unter euch, der das Angebot von Patagonia für Gespräche und gegebenenfalls gemeinsame Projekte annimmt. Alle Infos und den direkten Kontakt zu Antonio findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere vielen treuen Abonnenten und Hörer, die diesem Podcast seit 2 Jahren folgen. Ihr seid es, die den Podcast wertvoll machen und die uns und unsere Gesprächspartner motivieren, wichtige Themen für euch interessant aufzubereiten. Denn um Wirtschaft neu zu denken, braucht es nicht einige wenige Denker, sondern viele Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Why?